diese systematische Internierung einer ganzen ethno-religiösen Minderheit, das ist wirklich etwas, was die Welt noch nicht wirklich verarbeitet oder verstanden hat.
Das hat vor einigen Jahren der Anthropologe Adrian Zenz gesagt in einer ARD-Doku über das Vorgehen der Kommunistischen Partei Chinas gegen die Uiguren im Nordwesten des Landes. Wir erinnern uns sicherlich alle an diese Bilder der Internierungslager, die gingen ja um die Welt. Inzwischen sollen die größtenteils geschlossen worden sein. Sprechen wir nachher drüber. Erstmal wollen wir mehr hören über den langen Arm der Kommunistischen Partei, der auch ins Ausland reicht, bis in die Türkei, um auch dort die Uiguren zu verfolgen.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo. Und in Istanbul hat sich Florian Guckelsberger umgesehen, wo Uiguren inzwischen auch türkische Polizisten fürchten müssen, wenn sie unliebsame Buchläden betreiben.
Das Blaulicht des Polizeiwagens flackert über wütende Gesichter. Hunderte Uiguren sind auf der Straße zusammengekommen. Es ist spät. Die Stimmung vor dem Buchladen ist aufgeheizt. Tief im Westen von Istanbul schleppen Polizisten Säcke voller Bücher aus dem Buchladen durch die aufgebrachte Menge und verladen sie in einen LKW. Dann endet das Video. Es wurde von einem Anwohner aufgenommen und machte später auf Twitter die Runde.
Ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen, als zwei Polizisten in den Laden kamen. Die beiden habe ich erkannt. Sie waren bei der ersten Razzia dabei. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Und sie antworteten, es liegen Beschwerden gegen dich vor. Dann kamen 5 oder 6 weitere Polizisten herein.
Abdullah Türkistani seufzt. Sein Rücken ist nach 13 Jahren in chinesischen Gefängnissen kaputt. Aber auch die Erinnerungen an den 14. März schmerzen. An diesem Abend stürmen türkische Polizisten seinen Buchladen in Istanbul. Zum zweiten Mal. Türkistani ist sicher. Auch dieses Mal steckt eine Beschwerde der chinesischen Regierung hinter dem Einsatz. Denn der 56-Jährige verkauft in seinem Laden uigurische Literatur. Gebundene Bücher, aber auch selbst ausgedruckte PDF-Dokumente. Abdullah stammt aus Xinjiang und will die Schriften der Heimat der Uiguren für die nächste Generation bewahren. In der Volksrepublik China ist das nicht mehr möglich.
Im August 2022 hat die türkische Polizei den Laden schon einmal durchsucht. 11.000 Bände haben sie beschlagnahmt. Früher war hier alles voller Bücher. Jetzt habe ich aus Angst viele Bände verkauft oder verschenkt.
Der Buchhändler Abdullah Türkistani ist einer von je nach Schätzung 50.000 bis 150.000 Uiguren, die heute in der Türkei leben. Es ist eine der größten Exilgemeinden weltweit. Und die Diaspora wächst. Insbesondere seit 2017, als die chinesische Regierung die Repression verstärkte und begann, Hunderttausende Uiguren in Lager und Gefängnisse zu stecken. Je repressiver Peking gegen ethnische Minderheiten in Xinjiang vorging, umso stärker die Fluchtbewegung. Doch für viele Uiguren endet die Verfolgung durch chinesische Behörden auch in der Türkei nicht.
Eine Begründung für die Razzia habe ich nie erhalten. Vielleicht hat China gegenüber der türkischen Regierung behauptet, ich dürfte diese Bücher nicht verkaufen. Sie sagen, ihnen gehören die Copyrights. Dabei ist es unmöglich, eine Druckgenehmigung zu bekommen, obwohl die meisten uigurischen Autoren entweder tot sind oder im Gefängnis sitzen.
Ob und wie es mit seinem Laden in Istanbul weitergeht, weiß der Buchhändler nicht. Er hofft, dass sein Sohn übernimmt, wenn ihm selbst dafür die Kraft fehlt. Abdullah Türkistani ist müde.
Wenn wir die Bücher verlieren, verlieren wir unsere Tradition und unsere Sprache. Hier kommen viele Studenten und Schüler her, um Bücher auszuleihen. Die jungen Menschen wollen lernen, und das wissen die chinesischen Behörden auch. Sie versuchen es mit falschen Vorwürfen gegen mich zu verhindern.
Unterstützt die türkische Regierung die Verfolgung der Uiguren durch die Kommunistische Partei Chinas? Dieser Vorwurf verwundert. Versteht sich die Türkei doch als Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs und fühlt sich Turkvölkern wie den Uiguren seit Jahrzehnten besonders verpflichtet. Asyl und Staatsbürgerschaft bekommen Uiguren recht einfach in der Türkei. Kultur und Sprache sind eng verwandt. Wer in Ostturkestan aufwächst, wie die Uiguren die chinesische Region Xinjiang nennen, findet sich auch in Istanbul zurecht. Die meisten Uiguren leben heute in den Istanbuler Stadtteilen Zeytinburnu und Seferköy. Die Häuser sind kleiner, die Mieten bezahlbar und das Zentrum von Istanbul weit weg. Touristen sind hier keine zu sehen. Uigurische Restaurants, Teestuben und Geschäfte säumen die Straßen. Nicht alle Uiguren sind geflüchtet. Viele kamen in der Hoffnung, vom Aufschwung der türkischen Wirtschaft zu profitieren. Heute gibt es eine eng verwobene Gemeinschaft. Viele Uiguren kennen und vertrauen sich. Doch die chinesische Politik der Einschüchterung stellt den Zusammenhalt auf die Probe. Ein junger Uigure mit schwarzer Weste sitzt auf einem Sofa und wird gefilmt. Das Video ist in einem Barbershop aufgenommen. Dem Mann hängt eine Strähne ins Gesicht. Seine Stimme bricht. Die Augen sind starr, er blinzelt nicht. Sein rechtes Handgelenk scheint verletzt. Das im Januar auf Facebook veröffentlichte Video ist ein erzwungenes Geständnis und verbreitet sich rasch in der uigurischen Diaspora. Denn der Mann gesteht, für die chinesische Polizei als Spion gearbeitet zu haben.
Das Video aus dem Friseursalon kenne ich. Der Typ hat versucht, die Menschen heimlich zu filmen. Als sie ihn befragten, kam heraus, dass die chinesische Polizei seine Mutter in Xinjiang festgenommen hatte. Genau wie bei mir. Es gibt viele solcher Fälle. Wie viele genau, wissen wir nicht. Die chinesischen Behörden drohen den Menschen und sie geraten unter Druck.
The Chinese police took their families, members and threatened them to give them info.
Jevlan Shirmemet lehnt sich zurück, schaut aus dem Fenster seiner Wohnung. Von hier hat er einen Blick über die Stadt. Jevlan ist rastlos. Seit Monaten organisiert er Demonstrationen vor dem chinesischen Konsulat in Istanbul. Er protestiert gegen die Verhaftung seiner Mutter, die noch in Xinjiang lebt. Auch Jevlan wurde von chinesischen Beamten kontaktiert. Sie haben ihm gedroht und geschmeichelt und wollten ihn als Spion anwerben. Jevlan lehnte ab. Wie sicher fühlt er sich heute in der Türkei?
I don't know.
Ich weiß nicht, ob ich hier sicher bin.
Yes, I'm Turkish citizenship right now. I'm also a lawyer.
Ich habe jetzt die türkische Staatsbürgerschaft und bin Anwalt.
But I'm scared.
Angst habe ich trotzdem.
I'm scared. Falls everywhere.
Gefahr droht überall. Es gibt so viele Spione. Vielleicht filmen sie mich und schicken die Videos heimlich nach China. Wer weiß das schon?
Who knows? Maybe someone also take videos sent to China, take my videos sent to the Chinese police.
Laut einer Studie der britischen Sheffield-Universität wurden 80% aller in der Türkei lebenden Uiguren bereits von den chinesischen Behörden kontaktiert. Es sind Anrufe und Chatnachrichten, die einschüchtern. Denn die meisten Uiguren haben wie Jevlan noch Familie in China. Und die ist den Behörden dort ausgeliefert.
Am 4. Juni 2020 riefen sie mich aus meinem Heimatort an.
My hometown, it was my father.
Am Telefon war mein Vater.
He called me in these 5 years just one time.
Nur ein einziges Mal habe ich seine Stimme in den letzten 5 Jahren gehört. Aber es war ein erzwungener Anruf. Die Polizei hatte ihn zusammen mit meinem Bruder und meinem Onkel auf die Wache gerufen. Sie sollten mich überreden, meine Kampagne zu stoppen, um meine Mutter zu retten. Ich weigerte mich.
Bis heute organisiert Jevlan den Protest vor dem chinesischen Konsulat. Vergangenen November wird er dafür von der türkischen Polizei verhaftet, aber kurz darauf wieder freigelassen. So glimpflich kommen Uiguren in der Türkei nicht immer davon. Laut dem Uyghur Human Rights Project und der amerikanischen NGO Oxus Society schmoren verhaftete Uiguren teils Monate in Auslieferungshaft. 7 Uiguren habe die Türkei am Ende abgeschoben. Öffentlich verspricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Uiguren hingegen seinen Schutz. Im Dezember 2022 behauptet der damalige Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu, dass die Türkei dafür gar schlechtere Beziehungen zu China in Kauf nehme. Eine Position, die auch bei nationalistischen Parteien wie der MHP Anklang findet. Viele Uiguren danken Erdogan dafür mit ihren Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen. Doch wie stark macht sich die regierende AKP tatsächlich für die Uiguren? Ceren Ergenç forscht in Barcelona zu den türkisch-chinesischen Beziehungen und ist skeptisch.
So there are two factions, let's say, groups within the AKP.
Früher gab es innerhalb der AK-Partei, grob gesprochen, zwei Fraktionen, Pro und Contra China.
And Erdogan was the anti-China group because of the Uyghur issue.
Erdogan gehörte zu letzterer. Er war also China-kritisch, auch wegen der Uyghuren-Frage. Das änderte sich aber, als ihn eine Wirtschaftskrise nach der anderen dazu zwang, neue Investoren und Geldgeber zu suchen.
In Turkey, but also a creditor.
Chinesische Kredite finanzieren in der Türkei wichtige Infrastrukturprojekte, etwa Kraftwerke, Brücken und den zweiten Kanal für Istanbul. Hinzu kommen chinesische Investments, zum Beispiel in einen Containerhafen und eine Partnerschaft mit Huawei zum Ausbau des 5G-Funknetzes. Als die Lira 2018 innerhalb kurzer Zeit 40% ihres Werts einbüßte, waren es chinesische Banken, die die türkische Währung stützten.
Durch Kredite entsteht politische Abhängigkeit. Ich vermute, dass China im Gegenzug ein Entgegenkommen in Bezug auf die Uiguren erwartet. Peking erkauft sich das Schweigen der Türkei. Die Kredite sorgen dafür, die türkische Kritik zumindest abzuschwächen.
Klar ist, in den letzten Jahrzehnten sind sich Peking und Ankara näher gekommen. 2010 vereinbaren die Länder eine strategische Partnerschaft. 2015 wird die Türkei als Partner der chinesischen Seidenstraße benannt. 2017 unterzeichnen die Länder dann ein gegenseitiges Auslieferungsabkommen. Genau zu jenem Zeitpunkt also, als Peking die Repression gegen ethnische Minderheiten in Xinjiang massiv ausbaut. Allerdings, bis heute hat das türkische Parlament den Vertrag nicht ratifiziert. Für die Wissenschaftlerin Ceren Ergenç nicht das einzige Anzeichen dafür, dass die chinesisch-türkische Partnerschaft trotz aller Kredite kompliziert ist.
Neben der Haltung der Türkei zu den Uiguren ist für Peking auch die Volatilität des präsidentiellen Systems ein Risiko. Zusammengenommen gilt die Türkei deshalb nicht mehr als unverzichtbarer Partner im östlichen Mittelmeer, eine für China besonders wichtige Region, weil so die Märkte in Europa bedient werden. Die Türkei ist aus Sicht von China mittlerweile außen vor.
Aber Türkei ist excluded. From these macro and long-term plans.
Das politische System der Türkei wurde in den letzten Jahren von einer parlamentarischen Demokratie zu einem Präsidialsystem umgebaut. Keine Stimme hat heute so viel Gewicht wie die von Erdogan. Laut Ceren Ergenç haben selbst gut vernetzte Insider kaum Einfluss auf dessen Entscheidung. Für Pekings Langzeitstrategie ist das gefährlich, glaubt die Wissenschaftlerin. Entscheidet sich der Präsident morgen aus einer Laune heraus gegen die vertiefte Partnerschaft mit Peking, wären die Investitionen verloren. Die Türkei bleibt aus Chinas Sicht also ein Partner, von dem man sich besser nicht abhängig macht. Zentimeter für Zentimeter schiebt Rama zwei Stoffstücke über die Stichplatte der Nähmaschine. Ihr Fuß auf dem Pedal der Maschine lässt die Nadel rattern. Skeptisch blickt die 29-Jährige auf das Ergebnis. Die junge Uigurin macht in der Hira-Schule in Sefakoy eine Ausbildung als Näherin.
Wenn ich fertig bin, möchte ich mein eigenes Geschäft eröffnen. Am liebsten würde ich als Designerin arbeiten. Mein Mann ist gestorben und jetzt muss ich mich alleine um die beiden Kinder kümmern. Ein Laden würde mir helfen, die Familie zu ernähren.
Zusammen mit Rama sitzen 20 weitere Frauen unter Neonleuchten im Keller der Schule. An der Wand hängt die babyblaue Flagge von Ostturkestan. Die großen Tische sind bedeckt mit Stoff und Schnittmustern. Ein halbes Dutzend Nähmaschinen surren. Zwei Kinder toben durch den Raum. Ungeduldig warten sie auf das Ende des Unterrichts.
Zu Hause spreche ich mit meinen Kindern Uigurisch und Türkisch. Als ich noch im Osten Istanbuls lebte, waren alle meine Nachbarn Türken. Bis heute ist es für die Kinder deshalb nicht einfach, meine Muttersprache zu sprechen. Mit Türkisch haben sie keine Probleme.
Schulleiter Lokman Abdullah bereitet das Sorgen. In Istanbul wächst eine Generation heran, die Sprache und Tradition ihrer uigurischen Heimat nur noch aus Erzählungen kennen. Abdullah will das ändern. Mit den Einnahmen aus Nähkursen und IT-Fortbildungen finanziert der 32-Jährige eine Schule für Uiguren in Istanbul.
Before we continued
Unsere Schüler sind zwischen 6 und 13 Jahre alt. Bis vor kurzem konnten sie bei uns das ganze Jahr über Uigurisch lernen. Letztes Jahr haben uns die Behörden aber den Schulbetrieb verboten. Und jetzt können wir nur noch 3 Monate im Jahr unterrichten. Immer dann, wenn die Schule für die türkischen Kinder in den Sommerferien geschlossen ist.
Lokman Abdullah schwitzt. Immer wieder nimmt er seine randlose Brille vom Gesicht und reibt sich die Augen. Dankbar sei er für die Unterstützung aus der Gesellschaft. Doch der Ärger mit den türkischen Behörden hat Spuren hinterlassen.
Sie sagten, die chinesische Regierung hätte sich beschwert. Wir würden die Schüler aufwiegeln, hieß es. Den türkischen Beamten tat es leid, aber sie konnten es nicht ändern.
Statt Unterricht das ganze Jahr über leitet Abdullah nun eine mehrmonatige Sommerschule. Der Lehrer ist trotzdem sichtbar stolz auf das Projekt. Es ist sein Versuch, das Beste aus dem Leben im Exil zu machen und dem Druck der Kommunistischen Partei Chinas zu trotzen. Dabei würde nicht nur er, am liebsten zurück in sein altes Leben.
Die meisten Schüler wollen in ihrer Heimat leben. Sobald sie genug Geld verdient haben, etwa als Ingenieur, würden sie am liebsten nach Ost-Turkestan ziehen. Die Situation hier schlägt ihnen aufs Gemüt. Wir stehen unter großem Druck. Die Kinder spüren das und wollen zurück zu Familie und Freunden. Sie sind wie Kerzen, deren Licht langsam erlischt.
Und wie ist die Situation in Ost-Turkestan, wie die Region von den Uiguren genannt wird? Wir kennen diesen Teil Chinas als Xinjiang. Das wollen wir jetzt erfragen bei jemand, der ziemlich dicht dran ist, Rune Steenberg. Er arbeitet bei der Palatsky-Universität in Tschechien, ist Anthropologe und forscht seit 14 Jahren über Xinjiang. Gerade erreichen wir ihn in direkter Nachbarschaft, nämlich in Kasachstan. Hallo.
Hallo.
Herr Steenberg, Sie sprechen dort in Kasachstan mit Uiguren, mit Kasachen, die aus der benachbarten Xinjiang-Region in China geflüchtet sind. Was hören Sie denn von den Menschen?
Ich spreche hier mit Uiguren und Kasachen, die geflüchtet sind, aber ich spreche auch mit Kasachen, die kurzweilig rüberkommen nach Kasachstan, um ihre Verwandten hier zu besuchen. Das meiste, was ich höre, ist, dass sie nicht reden möchten. Sie möchten nichts darüber sagen, was in der Region passiert. Sie möchten nichts darüber sagen, wie es ihren Verwandten geht, weil sie Angst davor haben, sowohl selbst danach mit Konsequenzen konfrontiert zu werden und auch, dass ihre Verwandten in der Region von der Regierung dafür bestraft werden. Die haben alle zu wissen bekommen, bevor sie raus sind. Die meisten von ihnen haben auch Dokumente unterschrieben, dass sie außerhalb Chinas nichts davon erzählen, was in Xinjiang passiert.
Das ist ja auch schon mal einigen Gesprächspartnerinnen und Partnern von Ihnen passiert, dass nach solchen Gesprächen dann eben Konsequenzen erfolgt sind. Wir wollen das gar nicht so weiter jetzt vertiefen hier, weil das eben auch gefährlich ist für die entsprechenden Personen. Eigentlich wollten wir mit Ihnen ja sprechen, weil ich zumindest gehört habe, dass die Lage besser geworden ist als vor ein paar Jahren, wo es eben die großen und vielen Berichte gab über Xinjiang. Würden Sie das erstmal bestätigen? Wenn ja, wo ist denn etwas besser geworden?
Ja, das ist korrekt. Es hat sich relativ viel verändert, vor allem seit 2020. Und wieder seit 2021, wo der Erstparteisekretär gewechselt ist in Xinjiang. Das, was besser geworden ist, ist, dass die Überwachung nicht mehr ganz so streng ist, dass Leute sich freier rumbewegen können, dass auch viele Menschen aus den Lagern entlassen worden sind und jetzt zurück bei ihren Familien sind. Das ist positiv. Das, was nicht besser geworden ist, ist, dass die meisten immer noch kaum Kontakt zu ihren Verwandten haben und dass es gefährlich ist, Kontakte ins Ausland zu haben, dass sehr viele Menschen immer noch im Gefängnis sind und zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind für im Grunde genommen nichts und dass die Kontrolle immer noch sehr streng ist und dass die lokalen Sprachen langsam aus dem öffentlichen Leben verschwinden und ausgemerzt werden durch die Politik der Regierung.
Was heißt das genau? Wie passiert es, dass eben die Sprachen, die Kultur der Uiguren und auch anderer Minderheiten dort gefährdet ist?
Also das wichtigste Mittel, was die Chinesen einsetzen, ist, dass sie jetzt an allen Schulen nur auf Chinesisch unterrichten und dafür sorgen, dass die Kinder von ganz klein auf sehr viel Zeit an den Schulen oder auch in den Kindergärten verbringen. Das heißt, dass sie kaum zu Hause sind, dass sie ab der dritten, vierten Klasse an der Schule leben, viele von ihnen. Und selbst wenn sie es nicht tun, morgens früh hin und erst abends wieder zurückkommen, und dass an der Schule, in der Schule, an diesen Institutionen kein Uigurisch oder Kasachisch gesprochen wird. Das führt dazu, dass die Kinder diese Sprachen nicht wirklich lernen und manchmal mit ihren Eltern oder auf jeden Fall mit ihren Großeltern nicht sprechen können. Das führt auch dazu, dass die ganze Kultur dadurch verloren geht.
Wird darüber in der Region berichtet, gesprochen? Gibt es da Medien, die das aufgreifen?
Es gibt Medien, die es aufgreifen, aber die stellen es als etwas Positives dar, weil es in den letzten Jahrzehnten so gewesen ist, dass viele Menschen aus der Region, vor allem aus den Minderheiten, Gruppen Mandarin nicht so gut sprachen, und das lernen die Kinder jetzt natürlich und die sprechen es sehr gut, dafür sprechen sie aber ihre eigene Muttersprache nicht. Eine andere Sache, worüber nicht gesprochen wird, ist, dass es bis 2016 sehr viele Bücher gab, die in Uigurisch und Kasachisch publiziert worden sind. Das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr, und selbst die Bücher, die früher publiziert worden sind, sind entweder zerstört worden, eingesammelt, oder Menschen haben sie selbst zerstört, weil wenn man mit diesen Büchern zu Hause aufgefunden worden ist, konnte man deswegen ins Lager geschickt werden. Und das sind Bücher, die die chinesische Regierung oder der chinesische Staat selbst finanziert hat in den Jahren zuvor, die ab 2017 plötzlich gefährlich wurden, zu Hause zu haben. Und das heißt, es gibt jetzt kaum Bücher in der Region in den lokalen Sprachen, abgesehen von Regierungspropaganda.
Es gibt ja eben trotzdem eben diese Internierungslager mit hunderttausenden Menschen, die dort eingesperrt, muss man sagen, waren nicht mehr. Das haben Sie beschrieben. Ist das passiert aufgrund des internationalen politischen, diplomatischen und ja auch Drucks aus der Presse?
Ich glaube, das ist ein großer Faktor darin gewesen, dass die Lager relativ schnell wieder geschlossen worden sind. Ja, ich glaube nicht, dass es der einzige Grund ist. Ich glaube auch, dass die Lager einfach auf Dauer zu teuer waren und dass es nie der Plan gewesen ist, dass Menschen da mehr als vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre drin bleiben sollten, sondern die dann länger bleiben sollten, die wurden verurteilt und sind ins Gefängnis gekommen. Und da sind ungefähr 200.000 bis 300.000 Menschen immer noch aus dieser Zeit. Also 200.000 bis 300.000 mehr als die, die normalerweise im Gefängnis gesessen haben in Xinjiang, sind seit 2017 in den Gefängnissen dort, und die sind immer noch da. Aber ich glaube, dass der Hauptgrund, weswegen man Menschen in diese Lager gesperrt hat, ist, ihnen Schrecken einzujagen, ihnen zu zeigen, dass sie, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Regierung es ihnen vorschreibt, sehr, sehr harte Strafen bekommen, und auch das lokale Gefüge zu zerstören, das soziale Gefüge, wo Menschen sich organisieren konnten, wo sie ihre Kultur aufrechterhalten konnten, wo sie sich gegen eine Totalassimilierung als Chinesen, also den Kulturverlust und den Sprachverlust, noch wehren konnten.
Sie beschäftigen sich jetzt seit 14 Jahren mit den Uiguren, mit Xinjiang, und wenn Sie jetzt schauen, Sie waren ja selber seit vielen Jahren nicht mehr dort, können nicht mehr dort sein, wie sich die Region denn entwickeln wird, was ist denn Ihre Prognose, wie sich jetzt die Kultur, das Leben der Menschen dort in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird?
Ich glaube nicht, dass die uigurische Kultur oder Sprache verschwindet, aber sie wird prekarisiert, sie wird marginalisiert. Das heißt, in den nächsten Jahrzehnten werden vor allem die Armen Uiguren auf den Dörfern Uigurisch sprechen, auch einfach, weil die wählen, weiterhin Uigurisch zu sprechen, keine guten Jobmöglichkeiten bekommen werden, keine Ausbildung bekommen werden und so weiter, so dass eine Unterklasse von Uigurisch-Sprechern geschaffen werden wird. Und es werden neue Generationen jetzt geschaffen, die gar nicht wirklich Uigurisch sprechen oder die Uigurisch vielleicht nur so ein bisschen zu Hause sprechen können, aber keinen vollständigen Wortschatz im Uigurischen haben. Das heißt, über die nächsten Generationen wird das Uigurische langsam verwässern und eine Art Paria-Sprache, eine Art ausgegrenzte Sprache werden. Und die uigurische Kultur befürchte ich genauso. Es wird wahrscheinlich dieser Assimilationsprozess weiter verlaufen. Sicherlich nicht ohne Gewalt und sicherlich nicht ohne Proteste und sicherlich nicht ohne, dass die Menschen, die davon betroffen sind, vom Staat und von dem Land verfremdet werden. Aber ich glaube leider trotzdem, dass die uigurische Sprache und die uigurische Kultur und Gesellschaft, wie wir sie bisher gekannt haben, auch wenn sie sich natürlich andauernd verändert hat, aber wie ich sie bis 2016 gesehen habe, in der Form und auch in einer anderen Form, die ähnlich stark ist, nicht weiter existieren wird.
Sagt Rune Steenberg. Er forscht seit vielen Jahren. Er ist Anthropologe und forscht eben zu den Uiguren. Wir haben ihn erreicht in Kasachstan. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
In der nächsten Folge der Weltzeit schauen wir uns hier eine andere Gruppe an, die auf eine andere Art und Weise unter Druck steht, nämlich Afghanen, die flüchten vor den Taliban. Zu Hunderttausenden sind sie in die Nachbarländer Iran und Pakistan geflohen. Dort stecken jetzt viele fest, auch wenn sie eine Zusage haben, von westlichen Organisationen doch in ein anderes Land zu kommen. Das gestaltet sich schwierig. Warum, hören wir dann hier in der nächsten Folge. Ich bin André Zanto. Bis dahin.